Ein Kollege stand vor mir mit weit aufgerissenen Augen und in seinen Augen sah ich blanke Angst. Der Grund war der, wir befanden uns in 15 Meter Höhe, gefühlte 15 Meter, tatsächlich waren es vermutlich nur 5 Meter, auf zwei Drahtseilen. Und unsere Aufgabe war es, über diese Drahtseile zu balancieren, aber nicht einzeln, sondern indem wir uns so gegeneinander halten. Von der DMG hatten wir einen Mitarbeiterausflug gemacht zur Liebenzählermission ins Mohnbachtal. Da gibt es so einen Erlebnisparcours und den kann man nur bewältigen im Team. Unten standen die Kollegen und haben uns gesichert und wir mussten über diese Seile hinüberbalancieren. Die Herausforderung bestand noch darin, dass diese Seile nicht parallel liefen, sondern wie ein V auseinanderging. Das heißt, der Abstand zueinander wurde immer größer. Man konnte das nur bewältigen, wenn man sich hineinfallen lässt in den anderen. Und ich sah in meinem Kollegen, und er war Mitte 60, Angst. Und ich sage, lass dich in meine Hände fallen. Und das tat er dann auch. Und dann konnten wir ganz entspannt diese Aufgabe bewältigen und über diese Seile balancieren. Übrigens, dieser Mitarbeiter ist mir ein ganz großes Vorbild im Vertrauen auf Gott geworden im Laufe der Zeit. In seiner Art zu glauben, in seiner Art zu beten und die Bibel zu lesen. Wem vertraust du? Alle reden von Gottvertrauen, aber wie geht das eigentlich? Wie geht das mit dem Gottvertrauen? Und dazu haben wir einen Bibeltext heute Morgen. Und ich würde mal gerne von euch wissen, wer hat ein Smartphone oder ein Handy und hat eine Bibel auf seinem Smartphone dabei? Mal die Smartphones oder die Hände hoch. Na, das sind doch einige. Jetzt mal, ich habe das auch auf meinem Smartphone. Und wer hat so ein Buch noch zu Hause? Da muss man so rumblättern, da wischt man nicht, da blättert man noch rum. Ja, es sind doch einige. Wer von euch hat heute Morgen schon seine Bibel aufgeschlagen und darin gelesen? Ja, sind so ein bisschen weniger. Also wir schlagen jetzt mal das Alte Testament auf oder ihr wischt auf dem Smartphone in das Buch der Könige. In das zweite Buch Könige, Kapitel 18. Und ich lese von Vers 5 bis 7a. Hiskia vertraute dem Herrn, dem Gott Israels, sodass unter allen Königen von Juda seinesgleichen nach ihm nicht war, noch vor ihm gewesen ist. Hiskia hing dem Herrn an und wich nicht von ihm ab und hielt seine Gebote, die der Herr dem Mose geboten hatte. Und der Herr war mit ihm und alles, was er sich vornahm, gelang ihm. Alle reden von Gottvertrauen. Wie geht das eigentlich? Nun, die Antwort ist einfach. Einfach ausprobieren. Vertrau doch einfach. Oder jemand würde sagen, Vertrauen lernen, das tut man nur, indem man vertraut. Und ich gebe ihm recht. Genauso ist es ja mit dem Schwimmen. Schwimmen lernst du doch nur, wenn du schwimmst. Stell dir vor, du hast eine Freundin oder einen Freund und der kann nicht schwimmen und dem willst du das Schwimmen beibringen und sagst, du musst einfach nur ins Wasser gehen. Und dann lernst du das. Und er springt rein ins Wasser und säuft ab, weil er eben noch seine Klamotten anhat und die Klamotten ziehen ihn runter. Übrigens, wir waren in der Türkei und ich weiß, bei einer Taufe im Schwarzen Meer ist das passiert, da wurden zwei getauft. Und dann anschließend sind einige noch schwimmen gegangen. Einer konnte nicht schwimmen, der ist dann ertrunken. Wasser, und ich nehme heute Morgen so den Vergleich mit dem Wasser und mit dem Schwimmen, damit wir verstehen, was Vertrauen lernen bedeutet. Wasser, das kommt immer wieder in der Bibel vor und hat etwas Bedrohliches und auch Gefährliches. Wir denken an das Volk Israel, als es plötzlich vor dem großen Schilfmeer stand. Und die Ägypter kamen hinter ihnen her. Es war für sie wie eine Sackgasse. Mose teilte dann auf Befehl Gottes hin das Schilfmeer. Und das Volk Israel musste Vertrauen haben, durch diesen geöffneten Kanal hindurchzugehen. Wir lesen im Neuen Testament von Petrus, als Jesus auf dem Wasser ihm entgegenkam und Jesus ihn ruft und Petrus steigt aus dem Wasser und er geht auf dem Wasser zu Jesus. Er macht dann auch eine andere Erfahrung, als er aufs Meer blickt, dass er sinkt. Ich denke an Paulus, der etliche Male im Mittelmeer sogar eine Nacht über auf offener See erlebt und verbracht hat, so wie das etliche Flüchtlinge in den vergangenen Monaten und auch heute noch erleben, auf offenem Meer zu treiben. Und Paulus, als sein Schiffbruch erlitten hat und alle wurden gerettet, auch die Nichtschwimmer, weil er Vertrauen hatte, weil er von Gott ein Wort empfangen hatte, alle werden gerettet werden. Vertrauen. Wie lerne ich das? So wie Schwimmen. Aber wenn ich Schwimmen lerne, dann ist eine Sache zunächst einmal ganz wichtig. Und die ihr selber auch schwimmen könnt, ihr habt genau das getan, was auch ich getan habe. Ich habe erstmal andere Menschen beobachtet. Und darum geht es, wenn es um Vertrauen geht, dann geht es darum, andere Menschen zu beobachten. Wie haben die denn Vertrauen gelernt? Hiskia war so einer. Wenige Verse vor unserem Text heißt es, Hiskia tat, was dem Herrn wohlgefiel, ganz wie sein Vater David. Hiskia hat sich ein Vorbild genommen. David. David war nicht sein leiblicher Vater, aber er stand in der Nachkommenslinie des großen Königs Davids, der etwa 300 Jahre vor Hiskia gelebt hat. Und Hiskia richtet sein Leben so aus, wie auch David es getan hat, nämlich an Gott. Er hat David zum Vorbild genommen. Er tat das, was David getan hat, und hat eine enge Beziehung mit Jesus, mit dem Herrn gelebt. Die Könige übrigens, die haben Chroniken aufgeschrieben. Das Buch der Könige ist so eine Chronik. Im Grunde so Einträge der Geschichte. Und wir wissen auch aus dem Buch der Könige und aus den Chroniken, dass die Könige immer wieder in diesen Büchern gelesen haben. Und deswegen möchte ich euch auch ermutigen, beobachtet andere Christen, wie sie Vertrauen gelebt und erfahren haben. Lest Autobiografien oder Biografien von Menschen, die euch ein Vorbild sein können. Für mich sind das etliche. Ich denke zum Beispiel an Corrie ten Boom, eine Holländerin, die das KZ überlebt hat. Und als ich ihre Lebensgeschichte gelesen habe, das hat meinen Glauben gestärkt. Sie hat mal den Satz gesagt, Mut ist Angst, die gebetet hat. Oder ein anderer Satz, freu dich, das Beste kommt noch. Das sind so Sätze, die ich gerne in mein Leben aufnehme. Geht mal runter an den Büchertisch unten. Da sind eine ganze Reihe von solch interessanten Biografien. Von der Corrie ten Boom habe ich gesehen, von Ulrich Pazzani, von Dietrich Bonhoeffer, Hudson Taylor. Auch so ein Mann, ein Missionar, der Vertrauen in seinem Leben lernen musste. Und wie er in einer Krise kam, wo er erfahren hat, Jesus genügt, Jesus allein. Vorhin haben wir ein Beispiel von Regine gehört. Das stärkt unseren Glauben. Schaut euch diese Vorbilder an. Vielleicht auch in eurer Gemeinde. Vielleicht sind es eure Großeltern oder eure Eltern oder andere, die ihr kennengelernt habt. Beobachtet. Wie haben sie ihren Glauben gelebt? Wie leben sie ihren Glauben? Und wie vertrauen sie? Und das macht Mut. Weil wir erkennen, dieser lebendige Gott ist vertrauenswürdig. Mich hat das gestärkt, was vorhin Regine erzählt hat, dass wir wissen, unser Gott hört Gebet. Das eine, das ist Beobachten. Und das andere, wenn man so schwimmen geht oder schwimmen lernen will, dann muss man unnötige Ballast abwerfen und sich auf das Wesentliche konzentrieren. Und dann ziehen wir Badeklamotten an. Und es gibt heute Schwimmkleidung, die ist so super, das nehmen vor allem die Schnellschwimmer, dass sie richtig gut durchs Wasser ziehen können. Aber wir brauchen Handwerkzeug. Und so ist es, wenn wir Vertrauen lernen wollen, dann brauchen wir das richtige Handwerkzeug und wir müssen unnötiger Ballast ablegen. Und das zweite ist Bibel lesen. Die Bibel ist unser Handwerkzeug. Das ist unsere Anleitung. Womit beschäftigst du dich? Was belastet dich? Welche Lasten hast du abzulegen? Und ich merke bei mir persönlich, bei Kollegen und auch bei vielen anderen in unserer Gesellschaft, wir werden torpediert, wir werden bombardiert mit Informationen. Die erreichen uns auf allen möglichen Kanälen. Ob das die Zeitung ist, das Radio, Fernsehen, das Smartphone, das Internet. Überall kommen Informationen. Und die versuchen wir zu verarbeiten. Und wir können gar nicht alle Informationen verarbeiten. Das ist so viel mittlerweile geworden, dass wir aussortieren müssen. Und wir müssen Entscheidungen treffen. Was lese ich? Womit fülle ich meine Gedanken? Was sind die Bilder, die mich prägen? Hiskia ist uns ein Vorbild. Es heißt, von ihm erhielt alle Gebote Gottes, die der Herr dem Mose geboten hatte. Womit füllte Hiskia seine Gedanken? Er studierte das Wort Gottes. Er las in der Bibel, die er vor sich hatte. Das war die Tora, das Gesetzbuch, die Geschichtsbücher, die Chroniken, soweit sie schon aufgeschrieben waren. Und das hat er aufgenommen. Er kannte die Psalmen, das Gebetsbuch der Juden, die Psalmen Davids. Er hat sich darauf ausgerichtet. Er hat sie studiert. Er hat sie in sein Herz mit aufgenommen. Und was lesen wir bei David? Er sagt, ich habe dein Wort alle Zeit vor Augen, dass ich nicht gegen dich sündige. Wenn wir die Bibel lesen, dann prägt das unser Denken. Und darum geht es auch in unserem Leben als Christ, dass unser Denken erneuert wird und dass es ausgerichtet wird auf Jesus. Das geschieht aber vor allem dadurch, dass wir sein Wort lesen. Wenn wir es nicht lesen, wie sollen wir uns dann daraufhin ausrichten? Und auch da, wo wir vielleicht meinen, bei anderen Menschen Sicherheit und Vertrauen zu entwickeln, sagt uns die Bibel, es ist gut, auf den Herrn sich zu verlassen und nicht auf Menschen. Menschen können enttäuschen. Gott enttäuscht nie, sagt uns Gottes Wort. Es ist gut, sich auf den Herrn zu verlassen. Menschliche Sicherheiten, die können zerbrechen. Hiskia hat das erfahren und wir werden noch darauf zu sprechen kommen. Ich persönlich habe selber erlebt und erlebe momentan ganz stark, wie ich immer wieder an den Punkt komme, allein das Wort Gottes, er selber ist vertrauenswürdig. Auf ihn kann ich mich verlassen. Ich bin von meinem Erstberuf Vermessungstechniker und als Vermessungstechniker, da hat man viel mit Messpunkten zu tun und um einen Messpunkt exakt einzumessen, braucht man drei andere Punkte. Das ist das gleiche System, wie heute ein Navi funktioniert. Jedes Navigerät braucht mindestens drei Satelliten und wenn ein Navi drei Satelliten empfangen kann, dann kann ganz exakt der Ort deines Navis bestimmt werden. Und so ist mir in den vergangenen Jahren das zu einem Vergleich geworden. für eine Situation, in der ich selber drinstehe. Ich habe es schon erwähnt, wir als Familie gehen durch eine ganz schwere Krankheitszeit hindurch, schon seit vielen Jahren. Und manchmal möchte ich schier verzweifeln und ich weiß nicht mehr aus und ein. Und dann ist mir das so zu einem Vergleich geworden, wo ich sage, Herr, in der und der Situation, da hast du mir dieses Wort gegeben. Und vor 2 Jahren, da war es eine Diakonisse, die hat mir ein anderes Wort gegeben, ein Wort der Ermutigung. Und dann ist noch ein weiteres Bibelwort, was ich in meinem Herzen trage, wo ich sage, Herr, ich will vertrauen und glauben, dass du es gut machst. Und daran halte ich mich. Mehr habe ich manchmal nicht. Wenn vielleicht die Angst an mir emporkriechen will, wird die Situation gut werden. Kann ich mich auf Gottes Wort verlassen? Ja, das kann ich. Ich will Gottes Wort vertrauen. Es geht sogar so weit, dass wir in dem Psalm 119 lesen, dass dort der Psalmbeter Folgendes sagt: Herr, gedenke doch an das Wort, das du deinem Diener gabst. Und das tue ich. Ich sage, Herr, du hast mir diese 3 Worte gegeben. Denke doch daran. Hiskia kam in eine Situation hinein, wo er sich an Gottes Wort geklammert hat und nicht an das ausgerichtet hat, was andere gesagt haben. Und das war übel, was einem Hiskia passierte. Ihr müsst wissen, das Nordreich Israel nach den ersten 3 Königen wurde Israel geteilt in das sogenannte Nordreich, das wird dann immer als Israel bezeichnet, und das Südreich, das ist Juda. Und Juda bestand aus den Stämmen Benjamin und Juda, und Hiskia war König von dem Königreich Juda. Das Königreich, das Nordreich Israel, das war 3 Jahre nach Beginn seiner Amtszeit komplett zerstört worden. Der König von Assyrien hatte das Nordreich zerstört und es war in die Gefangenschaft geführt worden. Und die assyrische Großmacht zieht nun auch gegen Juda und hat schon etliche von den judäischen Städten eingenommen. Und es war zunächst die Frage, worin orientiert Hiskia sich? Hiskia hatte den Vertrag mit Assyrien aufgekündigt. Und als Alternative war vielleicht noch Ägypten, aber Ägypten war politisch gesehen schwach. Und der assyrische König hat seinen Botschafter gesandt und dieser Botschafter kommt mit dem Heer Richtung Jerusalem und belagert Jerusalem. Und das geschah im 14. Jahr der Amtsherrschaft von Hiskia. Zu wissen, dass eine Großmacht, die hat schon mehr oder weniger komplett Israel eingenommen. Und dieser Botschafter stellt sich dann vor die Mauer und verkündet und sagt dem Volk, hört nicht auf Hiskia. Und er fordert sogar Hiskia heraus. Es ist so eine Medienkampagne, die da läuft. Und er sagt, Hiskia, ich habe hier 2000 Pferde und ich wette mit dir, du schaffst es nicht, diese 2000 Pferde mit 2000 Reitern zu besetzen. Wollen wir wetten? Oder vertraust du auf Ägypten? Oder vertraust du auf den Herrn, den Gott Israels? Und ich sage dir, auch er wird dir nicht helfen. Alle anderen Götter habe ich platt gemacht. Und das wird dir und deinem Gott genauso passieren. Ich wette mit dir. Und dann sagt der Hiskia oder lässt ihm ausrichten, du lasst uns doch nicht auf Hebräisch sprechen, das hört das Volk mit. Wir sprechen Aramäisch in der Diplomatensprache. Und als der Botschafter der Assyrer das kapiert, da ruft er noch mal so richtig laut zum Volk hoch, hört nicht auf Hiskia. Hiskia stand mehr oder weniger alleine da. Was sollte er nun tun? Sein Volk hat ihm zum Glück gehorcht. Er hatte nämlich gesagt, Wenn der da unten redet, schweigt. Eine angstbedrückende, angstbeklemmende Situation. Ich kann mir vorstellen, dass die Angst wirklich an den Stadtmauern Jerusalem buchstäblich hochgekrochen ist. Die haben ja gesehen, was in den vergangenen Monaten und Jahren passierte. Hiskia richtet sein Leben auf Gottes Wort aus. Das ist das Ziel des Satans, des Feindes Gottes, dass er versucht, Angst und Misstrauen in unser Leben hineinzusehen, so wie dieser Botschafter des assyrischen Volkes, des assyrischen Heeres, Angst unter dem Volk Judas sehen wollte, unter der Bevölkerung Jerusalems. Hiskia hat sich David zum Vorbild genommen. Er hat sich nicht an den Worten des Botschafters der Assyrer ausgerichtet, sondern hat sein Wort, hat sein Leben auf Gott hin ausgerichtet. Er vertraute ihm. Und nun kommen wir zu dem dritten, wenn es darum geht, schwimmen zu lernen. Dann musst du ins Wasser steigen und Bewegung machen. Vielleicht vorher ein bisschen im Trocknen, aber du musst dich jetzt reinbegeben. Jetzt wird es ernst. Du musst deinen Körper einsetzen. Und das ist das Dritte, wenn es um Vertrauen gehen lernt. Du musst dich selber einsetzen, indem du betest. Das Erste war Beobachten. Das Zweite war Bibel lesen. Und das Dritte ist Beten. Das ist das, wie wir Vertrauen lernen. Wir haben vorhin ein Beispiel von Regine gehört. Beten. Aber das in einer Situation zu tun, wo vielleicht nicht nur ein Auto gestohlen wurde, sondern wo die Stadt Jerusalem, Zion, die heilige Stadt, der Tempel in Gefahr ist, wo man mit dem Rücken zur Wand steht, beten. Und das ist das, was Hiskia tut. Er geht zum Tempel. Und wenn wir beten, dann können wir die Hände falten. Wir können aber auch die Hände hochstrecken. Übrigens, wenn wir in der Bibel sehen, ist es oft so, dass die Beter die Hände nach oben halten oder mit leeren Händen sie Gott entgegenstrecken. Manche legen sich auf den Boden, wie ein Daniel. Aber dieses Loslassen, das, was wir vielleicht festhalten wollen, ob es die Angst ist, die eigenen Sicherheiten, die Meinungen, das, was mich beschäftigt, mein Smartphone, mal zur Seite zu legen und zu beten mit leeren Händen. Und so kommt der Hiskia zu Gott. Und als Zeichen hat er sogar noch seine Kleidung zerrissen, Asche über sein Haupt gestreut. Ein Zeichen der tiefsten Verzweiflung und auch der Trauer, weil die Sorge da ist, die Stadt Jerusalem wird eingenommen. Ihr könnt das nachlesen. Spannend, was da zu lesen ist in der Bibel. Wie das ausgegangen ist, lest mal zu Hause Kapitel 19 und die folgenden Kapitel. Und er betet. Und dann passiert noch ein zweites. Der syrische König hat sogar noch einen Brief geschrieben. Und dieser Brief wird auch Hiskia nochmal gebracht. Und in diesem Brief empfängt der Hiskia es sogar nochmal schriftlich. Lass dich von deinem Gott nicht betrügen, auf den du dich verlässt und sprichst. Jerusalem wird nicht in die Hand des Königs von Assyrien gegeben werden. Jetzt hat er sogar noch schwarz auf weiß. Und was macht Hiskia? Er bringt diesen Brief und bringt ihn zum Altar in den Tempel Gottes und breitet ihn aus. Herr, du siehst dieses Schriftstück. Du siehst, was darauf steht. Du bist der Gott aller Götter. Du bist der Lebendige. Und wenn wir beten, dann ist es ganz wichtig, dass wir in unseren Gebeten die Größe Gottes proklamieren und ausrufen. dass wir sagen, er ist der Herr. Dass wir bekennen, er ist derselbe, der damals das Volk Israel durch das Schilfmeer hindurchgeführt hat. Er ist derselbe Gott, der einen Petrus zu sich gerufen hat auf dem Wasser. Er ist derselbe, der den untergehenden Petrus herausgezogen hat. Er ist derselbe, gestern, heute und auch morgen. Dass wir das in unserem Beten bekennen, in unseren Gebeten. Hiskia tut das. Er vertraut diesen Brief, all die Menschenmeinung, all das Gerede, er vertraut es Gott an. Und Gott antwortet. Gott greift ein. Wir sehen bei Hiskia, dass er in dieser engen Beziehung mit seinem Herrn stand, wie sein Vater David. Es war eine Liebesbeziehung. In die will Jesus dich holen. In diese enge Beziehung, wo es dir eine Freude ist, in die Gegenwart Gottes zu treten. Wo du merkst, da ist einer, dem kann ich vertrauen. Zur gleichen Zeit, und das kommt auch noch hinzu, wird Hiskia schwer krank. Vermutlich war es irgendeine Art Tumor, wie auch immer. So schwer krank, dass sogar die Diagnose, nachdem die Diagnose festgestellt war, der Prophet Jesaja zu Hiskia kommt und sagt, du wirst sterben, du wirst sterben. Das ist so, wie wenn du zum Arzt gehst und der Arzt sagt dir, du hast nur noch 3 Wochen zu leben. In diesen Umständen hinein kriegt der Hiskia die Nachricht, du wirst sterben. Und das doch von einem Mann Gottes weitergesagt und mitgeteilt. Hiskia vertraute dem Herrn. Er hat es beobachtet bei David, er hat das Wort Gottes studiert und er war ein Mann des Gebets. Und was tut Hiskia? Sein ganzer Leib ist davon betroffen, todkrank. Und er betet. Und er wendet sich ab von den anderen, die im Raum sind, und blickt zur Wand hin und betet und bittet Gott, dass er ihn gesund macht. Und es heißt noch mehr, und Hiskia weinte sehr. Beten in einer Liebesbeziehung, dass wir Tränen verursachen. Da werden Tränen fließen, weil du in einer Liebesbeziehung stehst. Vielleicht hast du Tränen vergossen für einen anderen Menschen, der Jesus noch nicht aufgenommen hat. Vielleicht haben deine Eltern oder Großeltern in Tränen für dich gebetet und du bist heute hier. Und du hast noch keine Entscheidung für Jesus getroffen. Dann ist heute der Moment da, dass du das tun kannst. Dass du eintrittst in diese Beziehung, wo du mit deinem ganzen Sein sagst, ich vertraue dir, Herr. Hiskia weinte sehr. Und wir finden auch im Neuen Testament davon, dass es heißt, dass all unsere Gebete und Tränen aufbewahrt sind, wie in einem Gefäß vor Gott. Hiskia betet. Der Prophet Jesaja hat ein Wort vom Herrn empfangen, du wirst sterben. Hiskia betet und der Herr antwortet. Der Jesaja geht aus dem Palast heraus und ist noch nicht mal draußen, da wird er zurückgerufen vom Herrn und sagt, du hast dem Hiskia jetzt was zu sagen. Und der Jesaja muss im Auftrag Gottes, sagt er dem Hiskia, der Herr gib dir noch 15 Jahre dazu. Kurz vorher hat ihm gesagt, du wirst sterben. 15 Jahre gibt dir der Herr noch dazu. Übrigens, das ist auch etwas, was wir vorhin auch gehört haben bei der Regine. Wenn wir anfangen zu beten, dann geschieht etwas in der für uns oft unsichtbaren Welt, dass Gott seine Boten aussendet. Lest mal nach bei Daniel. Als Daniel betet, da heißt es, da kommt ein Engel zu Daniel. Und da heißt es, Daniel, als du anfingst zu beten, da erging ein Wort des Herrn und ich komme und bringe es dir. So wie hier bei Hiskia es der Jesaja bringt. Wenn wir beten, dann bewegt sich etwas in der für uns unsichtbaren Welt. Hiskia darf 15 Jahre weiterleben. Und er bittet Gott sogar noch um ein Zeichen. Und Gott gewährt ihm das. Die Sonnenuhr bleibt dann stehen. Ihr könnt das nachlesen in Hiskia 19. Eine ganz spannende Geschichte. Er bekommt sogar noch ein Zeichen, dass er vertrauen darf. Ja, der Herr steht zu seinem Wort. Und du sagst, ich möchte auch so ein Zeichen haben. Das würde mir helfen in meiner Situation. Da, wo jetzt gerade die Krise da ist, vielleicht zu Hause in der Familie, wo du vielleicht Sorge hast, dass deine Eltern dich trennen können, wo du vielleicht Angst hast, wo du nicht weißt, ist das der nächste Schritt für das Studium oder soll ich ins Ausland gehen? Möchte der Herr mich in der Mission haben? Oder vielleicht ist es Krankheit, die dir Sorge bereitet. Ich bräuchte auch so ein Zeichen. Der Herr hat uns so ein Zeichen gegeben und das ist das Kreuz. Es ist das größte Zeichen der Liebe Gottes, die er zu uns hat. Dass Jesus sein Leben für dich und für mich gegeben hat. Dass er für uns starb. Ausdruck der Liebe Gottes. Ich darf hineintreten in diese Beziehung mit ihm. Dass ich meine Schuld vor ihm bekenne, dass ich Ja zu ihm sage, der sein Leben für mich gab. Wir lesen bei Johannes, er hat uns zuerst geliebt. Lasst uns lieben, er hat uns zuerst geliebt. Und ich muss euch sagen, ich persönlich erlebe momentan ganz neu, was es bedeutet, sich von Jesus lieben zu lassen. Lässt du Jesus an dein Herz ran, dass seine Liebe dein Herz berühren kann? So wie das Herz eines Hiskias berührt wurde? Gott vertrauen. Da geht es um Beobachten. Wie sind andere vor mir diesen Weg gegangen? Da geht es darum, dass ich die Bibel lese. Und da geht es darum, dass ich auch bete. Und dass ich das nicht nur einmal kurz vor Essen tue, sondern dass es eine Beziehung ist, in die ich hineintrete. Zu jeder Zeit kann ich zu Gott kommen. Und ich möchte dich fragen, was hindert dich, diesem lebendigen Gott zu vertrauen, so wie Hiskia Gott vertraut hat? Und wenn ich hier vor euch stehe, dann auch als einer, der selber das immer wieder neu lernen muss. Und wenn Sebastian gesagt hat, dann sind vielleicht schon manche Profis da. Wenn ich so an Schwimmen denke, als ich habe sehr spät schwimmen gelernt. Und ich kann auch nicht besonders gut schwimmen. Aber als wir dann in der Türkei waren, ich kann mich jetzt sogar aufs Wasser legen. Gut, das Salzwasser, das trinkt auch noch besser. Und einfach mal so alle Viere ausgestreckt und sich treiben lassen. Das Wasser trägt. Hätte ich vorher nie für möglich gehalten, als ich nicht Schwimmer war. Gott trägt. Das kann ich euch bezeugen. Aber er möchte uns auch stärken. Und er möchte vor allem das wegnehmen, was uns hindert, ihm zu vertrauen. In meinem Leben waren das vor allem zwei Dinge. Das eine war Krankheit. Als der Herr mich in den Dienst berufen hat, ich habe auch einen Kurzeinsatz gemacht, wo er mir durch diesen Kurzeinsatz deutlich machen wollte, dass er auch für mich eine Aufgabe so im vollzeitlichen Dienst für ihn vorbereitet hat und ich offen war, auch in die Mission zu gehen, auch ins Ausland. Da war es eine Krankheit, die ich seiner Geburt habe. Ich habe das auch hier an anderer Stelle schon mal erwähnt, wo ich dachte, die hindert mich, ins Ausland zu gehen. Und das war für mich ein Hinderungsgrund. Und da hatte ich Sorge und Angst davor. Und ich weiß, war in der großen Missionskonferenz, da hatten wir eine Gebetszeit. Und da hat George Furver, er ist der Gründer von OM, er hat damals gesagt, jetzt wollen wir uns in kleinen Gruppen zusammenstellen und für all die beten, die meinen, dass Krankheit ein Hinderungsgrund sein könnte, in die Mission zu gehen. Und da habe ich in unserer Kleingruppe mein Anliegen genannt. Und es wurde für mich gebetet. Ich bin seitdem nicht geheilt, aber der Hinderungsgrund war weg. Die Angst war weg. Und das Interessante ist, in der Türkei bin ich das erste Mal und bis heute das erste Mal einem Menschen begegnet, der diese gleiche Krankheit hat, Sohn eines Pastors. Und ich konnte diese Familie ermutigen, als sie mich als doch nach außen hin gesund aussehenden Erwachsenen gesehen haben. Aber das war für mich so ein Hinderungsgrund. Das Zweite, die Angst. Und die Angst, die will uns immer gefangen nehmen, wenn es darum geht, Gott zu vertrauen. Auch das habe ich erfahren, dass Angst, wie ich es vorhin sagte, an mir hochgekrochen ist. Nun, in der Türkei als Botschafter Jesu unterwegs zu sein, das ist eine schöne Aufgabe, aber auch nicht leicht. Und ich habe gemerkt, wenn die Leute gefragt haben, was machst du und so weiter, dass ich Angst hatte, von Jesus zu reden. Und vielleicht kennst du das auch, dass du denkst, mit einem Moslem über Jesus reden, auch hier in Deutschland, das kann doch gefährlich sein. Und so habe ich mich immer mehr zurückgezogen, die ersten 2 Jahre in unserem Einsatzland und habe den Kontakt zu Menschen gescheut, obwohl ich ja eigentlich zu den Menschen gesandt war. Und ich weiß noch heute, wie heute auf einer Konferenz, da sagte ein anderer Mitmissionar, er sagte, er hat den Eindruck, dass viele von uns, wir waren so um die 180 Botschafter Jesu, dass viele von uns von Angst gelähmt sind. Und dann hat der Konferenzredner die nach vorne gerufen und hatte für uns gebetet. Ich bin auch nach vorne gegangen. Wir waren etwa 60, die wir nach vorne gingen. Und ich kann euch sagen, das war ein Akt der Befreiung. Dieses Gebet, ich kenne mich seitdem selber teilweise nicht mehr wieder. Und ich kann euch eins sagen, mir macht es Freude. Es ist meine Leidenschaft geworden, Menschen von Jesus zu erzählen. Vor wenigen Wochen hatte ich einen afghanischen Atomphysiker in meinem Auto. Deswegen habe ich vorhin Auto gesagt, weil ich gerne mit der Mitfahrgelegenheit andere Menschen mitnehme. Und da hatte ich einen afghanischen Atomphysiker in meinem Auto. Und er fragt mich, was ist dein Traum? Und ich sage, dass doch so viele Menschen, wie ich es erfahren haben, Jesus als die Wahrheit und das Leben erkennen. Und dann sagt er mir, er hat in seinem Studium hatte eine Türkin kennengelernt. Die ist durch einen Traum, wo ihr Jesus begegnet ist, Christin geworden. Und ich bete, dass auch dieser Atomphysiker auch Jesus kennenlernt. Das ist meine Leidenschaft geworden. Aber Jesus musste mir diese Angst nehmen. Und deswegen bete ich immer wieder drum, dass Gott uns Mut gibt, dass wir seinen Namen zu den Menschen tragen. Das ist unser Auftrag. Angst, Krankheit, das waren meine Hinderungsgründe. Vertrauen zu lernen. Und ich habe Vertrauen gelernt und ich muss es jeden Tag neu lernen. Jetzt sind es andere Dinge, wo ich gerade drin stecke. Ich habe es vorhin gesagt. Vertrauen zu lernen und immer wieder zu sehen, Gott hält mich. Er ist es würdig und er ist vertrauenswürdig, weil er es durch die Geschichte hindurch deutlich gemacht hat. Deswegen beobachtet das Leben von anderen, lest Missionsberichte, lest die Bibel, kommt an das Herz Jesu. Und mein Wunsch und mein Gebet für jeden von euch ist heute Morgen, dass ihr ins Wasser steigt, erste Schritte des Glaubens wagt, dass ihr weiter vorangeht, vielleicht da, wo das im Bild gesprochen, das Wasser tiefer ist, wo ich schwimmen lernen muss, zu vertrauen, Gott hält euch, er trägt euch. Und wir werden nachher, das werde ich nachher auch noch zu sagen, auch eine Zeit haben, wo wir auch für euch beten wollen, wo euch das persönlich vielleicht auch unter den Nägeln brennt. Da werden wir nachher noch etwas dazu sagen. Aber das ist mein Wunsch, dass jeder von euch heute, wenn er heute hier von dieser Jumiko weggeht, sagt, heute gehe ich wieder einen Schritt weiter. Heute habe ich gelernt und heute will ich es wagen, diesem Gott zu vertrauen. Jesus segne euch. Amen.